Du hast auch noch ein Kochrezept, Torben?
Ich habe auch noch ein Kochrezept, um euch mal in die Situation zu bringen. Wir sind jetzt am ehesten präklinisch. Das ist, glaube ich, am relevantesten. Der IV-Zugang ist ja präklinisch lange Zeit ein Dogma gewesen. Ja, und jeder Notarztpatient sollte einen IV-Zugang haben. Jeder präklinische Patient, der durch einen Notarzt betreut sind. Aber die Etablierung eines IV-Zugangs ist ja auch zum Teil für Geübte wirklich schwierig. Ich meine, trifft für Kinder zu, das trifft für Polytoxikomanen zu, das sind so die beiden ersten, an die ich denke. Es gibt Gefäßwracks, die Patienten. Adipöse, die Patienten sind agitiert oder krampfen aktiv. Ja, und da haben wir noch nicht berücksichtigt, dass den Patienten im Winter oft kalt ist und so einfach auch noch eine Vasokonstriktion dazu kommt. Also das kann schon eine Herausforderung sein. Jetzt werden viele sagen, ja, dann haben wir ja den intraossären Zugang. Als Alternative heutzutage mit der EZ-IO kommen wir fast immer zum Ziel. Da ist sicherlich auch was dran. Aber man muss sich trotzdem bewusst machen, dass das ja schon eine hohe Invasivität ist, ja. Es ist angstbehaftet, ja, auch oder vielleicht sogar besonders ärztlicherseits. Also viele sind darin nicht geübt. Und es ist in manchen Fällen auch einfach so ein bisschen drüber. Ja. Da ist noch nicht erwähnt, dass man auch durch einen IO-Zugang natürlich Schaden hervorrufen kann, dass wir den Patienten zumindest für die Dauer, wo der IO-Zugang liegt, immobilisieren. Ja, also ich würde ihn nicht mit einem IO-Zugang in der Tibia rumlaufen lassen.
Verstehe ich gar nicht. Warum nicht?
Genau. Jetzt möchte ich einmal kurz auf eine Alternative eingehen. Das ist nämlich die intranasale Medikamentenapplikation.
Da bin ich ein großer Fan
von. Ja, wir haben, die Vorteile sind, wir haben eine weitgehende Umgehung des First-Pass-Effektes. Wir haben eine tolerable Anschlagzeit, je nach Medikament, zwischen 5 und 10 Minuten. Das ist, denke ich, auch für einen Rettungsdienst in Ordnung. Und wir haben eine hohe Bioverfügbarkeit durch das Medikament. Das grundlegende Prinzip, die Nasenhöhlen sind ja durch Schleimhautfältelungen, haben eine große Oberflächenvergrößerung. Das sind ungefähr 160 Quadratzentimeter. Ja, unter der Berücksichtigung von allen Mikrovilli sogar 96 Quadratmeter. Wir kommen aus Hannover, 96 ist gestern abgestiegen. Also gestern.
Und wir haben 3-0 gewonnen.
Ja. Aber als Hannoveraner kann man sich das sehr schön merken. 96 Quadratmeter Oberfläche in der Nase. Die Zerstäubung auf diese Oberfläche sollte mittels eines Devices erfolgen. Dieses Device, bei uns heißt es MAD, Mucosa Application Device. Ja, das Prinzip, warum man es nicht einfach per Spritze macht, was im allergrößten Notfall auch geht, ist, dass das Medikament in möglichst feine 10 bis 30 Mikrometer kleine Tropfen zerstäubt wird, um eine möglichst große Fläche zu benetzen. Ja. Das Vorgehen, Medikamente in diesem Fall pur aufziehen. Ja, also ich meine in dem Fall das dicke Ketanest unverdünnt, das dicke Midazolam, also in dem Fall 5 Milligramm pro Milliliter bei Midazolam und 50 Milligramm pro Milliliter Ketanest. Kleine Spritzen verwenden, 2 oder 5 Milliliter. Beim MAD ist tatsächlich sogar eine extra Spritze dafür dabei. Ja. Ja, nicht bei denen, die wir auf dem NEF haben, genau. Aber es gibt die Kinder-MADs. Ja,
mit Lyrlock-Anschluss.
Mit Lyrlock-Anschluss, genau. Mit extra Spritze. Ja. Der Totraum des MADs ist relativ klein, das hat nur so 0,1 Milliliter. Das ist, denke ich, für die normale Anwendung zu vernachlässigen. Den Kopf fixieren, wenn derjenige agitiert ist und das nicht freiwillig mitmacht, wenn das natürlich wach ansprechbar ist, ihm erklären, was man jetzt tut, weil das natürlich unangenehm sein kann, etwas in die Nase. Jeder, der schon mal Nasenspray verwendet hat, der weiß das. Wenn man darauf nicht gefasst ist, kann das, glaube ich, unangenehm sein. Jetzt den Applikator dicht auf das Nasenloch aufsetzen. Richtung eher lateral, also nicht so sehr nach kranial, sondern eher nach lateral gesetzt, um möglichst große Fläche zu benetzen. Und jetzt mit ausreichend Stempeldruck, dachte ich auch, als ich es gelesen habe, ist eine schöne Formulierung. Vielleicht sollte man einfach mal ausprobieren und Kochsalz aufziehen und so ein MAD benutzen, um zu gucken, wie die Verstäubung mit welchem Stempeldruck so am besten funktioniert. Ja, einfach mal
also wenn ich morgen nicht mehr aus den Augen gucken kann, dann habe ich mir Kochsalz.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, das einfach mal trocken zu üben, um da so ein bisschen Gefühl für haben. Wie viel geben wir denn da? Das ist natürlich medikamentenabhängig, aber prinzipiell ist erstmal mehr als 1,5 Milliliter pro Nasenloch macht keinen Sinn, weil man dann einfach die Fläche benetzt hat mit diesen Tropfen. Gegebenenfalls macht eine Wiederholung nach 10 bis 15 Minuten in das gleiche Nasenloch mit einem neuen Sprühstoß Sinn. So lange braucht die Nasenschleimhaut, um sich zu erholen und beziehungsweise zu resorbieren. Ja, 1,5 Milliliter Abstand von 10 bis 15 Minuten. Gibt es Kontraindikationen? Natürlich gibt es welche, wobei die überschaubar sind. Veränderungen der Nasenanatomie. Ich denke da hauptsächlich an die Mittelgesichtsfraktur, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und Blutungen aus der Nase sind die einzigen richtigen Kontraindikationen.
Wobei das auch relativ zu sehen ist. Ich war also mit diesen Blutungen aus der Nase gestern, also ich kann ganz viel beitragen von gestern. Gestern war ich bei einer krampfenden Patientin in einer Einrichtung. Die Patientin war geistig und körperlich behindert und war nicht mehr krampfend aktiv, aber war fremdaggressiv und hatte wohl 10 Krampfanfälle innerhalb der letzten 15 Minuten gehabt. Was tun? Sie war bei dem Zugang, hat sie nicht toleriert. Die V-Zugang war auch schwierig bei ihr. Und sie hatte, war mit der Nase aufgeschlagen bei einem ihrer Krampfanfälle und hatte Nasenbluten gehabt. Das war jetzt nicht mehr aktiv blutend. Sodass ich mich doch entschieden habe, es mit einem MAD, ein bisschen Dormicum und es hat wunderbar funktioniert. Trotz sozusagen Zustand an Nasenbluten. Also das ist, ich denke, für die aktive Nasen, das macht keinen Sinn bei aktiver Nasenblutung, das ist klar, ja, weil man das, was man rein zerstäubt, sozusagen direkt mehr oder weniger wieder auswäscht, wenn ich mir das vorstelle. Aber wenn das jetzt so ein bisschen verkrustet, also dann kann man natürlich versuchen, das möglichst zu entfernen, aber da kann man trotzdem intranasal versuchen. Ja. Wollte ich nur mal einwerfen. Mit Gesichtsfraktur sollte einleuchtend sein, wir wollen ja nicht das Dormicum direkt zerebral injizieren.
Vielen Dank. Welche Medikamente sind möglich? Ich will jetzt nicht tausende Dosierungen, aber möglich sind Fentanyl, Sufenta, Ketamin und Esketamin im Rahmen der Analgesie, im Rahmen der Sedierung, Midazolam, Lorazepam, Clonidin und Dextor, also die beiden letzte Folge Alpha-2-Antagonisten. Und zur Antagonisierung ist Naloxon und Flumazenil auch beides möglich. Naloxon gegen Opiatintoxikation, Flumazenil bei Benzodiazepinen, gerade bei Polytoxikomanen, denke ich, relevant. An Dosierungen nennen möchte ich nur einmal für das Fentanyl 1 bis 3 Mikrogramm pro Kilogramm. Ist, glaube ich, für Kinder relevant. Das Ketamin 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm. Das Esketamin dann die halbe Dosis. Und noch das Midazolam 0,2 bis 0,4 Milligramm pro Kilogramm.
Ketamin Milligramm pro Kilogramm, oder? Nicht Mikrogramm.
Habe ich Mikrogramm gesagt? Milligramm. Ketamin 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm. Ja, sehr gut. Genau. Ansonsten muss man es in dem Moment nachlesen oder die Medikamente, die für euch relevant sind, auswendig lernen.
Und für Kinder gerade ein Tool nutzen für die richtige Dosierung, da steht es für Nasal in der Regel auch dabei.
Zum Midazolam will ich abschließend noch sagen, dass das nasales Brennen verursacht. Das muss einem bewusst sein. Ich denke, das ist, wenn man vorher das Ketamin verabreicht, nicht so relevant. Auch da ist vielleicht so ein bisschen dirty, aber ich lasse mir oft das Ketamin und das Midazolam in eine Spritze aufziehen und gebe das für die nasale Implantation.
Dirty, aber klingt gut.
Also das dicke Ketamin mit dem dicken Midazolam gemeinsam in eine Spritze, dann hat man 5 Milliliter in der Spritze.
Ich merke schon, du bist auch ein MAD-Fan.
Ja, also gerade bei Kindern ist das eine super Möglichkeit, ja. Auch vor der, wenn man einen IV-Zugang haben will, bei Verbrannten, vor der Etablierung des IV-Zugangs, mit Ketanest Dormicum die Kinder, den Kindern Schmerzen nehmen, den Kindern Stress nehmen und damit ja auch den Eltern Stress nehmen, die dabei sind, und sich selbst.
Ja, genau.
Stress also, nehmen.
Ja, absolut. Tom, da bin ich völlig bei dir und ich bin auch ein großer MRD-Befürworter und habe es immer dabei, immer auf Tasche.
Genau. Und auch gerade der IO-Zugang, wenn die Eltern dabei sind bei Kindern, ist das ja auch
sehr martialisch.
Sehr martialisch. Da ist das MRD als Angriff, Erstangriff vielleicht manchmal die schönere
Variante. Genau, und dann kann man immer noch bohren und das Kind ist ruhig, sage ich mal, dabei. Und natürlich sollte man darüber das Monitoring nicht vergessen.
Ja.
Das gilt trotzdem. Ja,
okay.
Ja, Torben, danke.